So, guten Morgen also nochmal von mir. Ich freue mich, dass ich heute Morgen wieder mal wieder hier bin. Danke, Guido, dass du mich angemeldet hast. Ich war eigentlich ganz überrascht und dachte, aber dann dachte ich, na, natürlich komme ich gerne mal wieder vorbei und finde es ja auch immer einfach schön, hier bei euch zu sein, den Gottesdienst zu feiern. Hab schon zu Irmtraut gesagt, einfach auch mit dem Auto aus Hamburg rauszufahren, wenn man mal diese ganzen roten Ampelphasen in Hamburg hinter sich hat und dann fährt man so auf das freie Land und auf die Autobahn rauf und dann das letzte Stück durch den Wald hier. Das ist immer irgendwie schön, gerade am Sonntagmorgen. So, ich fange mal heute Morgen mit zwei Fragen an, die ich euch mitgebracht habe. Die erste Frage ist, wann war es das letzte Mal, wo ihr eine Person beurteilt habt? Also, um das zu verdeutlichen, vielleicht ich habe mich neulich mal veranlasst gesehen, einfach so im Unterhemd am Frühstückstisch Platz zu nehmen, weil ich noch nicht so richtig fertig war. Und meine Frau meinte, ich möchte doch gerne vielleicht nochmal mich richtig irgendwie nett anziehen. Das wäre jetzt ja irgendwie nicht so dieses, ne? Also so, also man hat eine Situation, man beurteilt irgendwie etwas und muss dann irgendwie etwas sagen. So. Und was für ein Gefühl ist das? Und die zweite Frage ist, Wann habt ihr zum letzten Mal jemanden, eine Person vielleicht verurteilt? Das macht man ja meistens eher nicht offen, so eher in Gedanken. Und was für ein Gefühl ist das? Das ist mein heutiges Thema. Es geht um das Thema von Beurteilen beziehungsweise von Verurteilen. Und ich habe euch einen Predigttext mitgenommen aus dem 1. Korintherbrief, in dem ich jetzt einfach mal einsteigen möchte. Das ist der 1. Korinther, Kapitel 4, Verse 1 bis 5. Müsste das gleich auch an der Wand erscheinen, da hinten. Da vorne. Ja. Den lese ich einfach mal vor. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Also schauen wir uns mal diesen Text an. Auf dem ersten Blick ist ja relativ wenig zu verstehen. Da geht es irgendwie darum, dass jemand beurteilt wird oder auch vielleicht verurteilt wird, dem das offenbar aber irgendwie piepschnurz egal ist. Wir brauchen also auf jeden Fall ein bisschen Vorgeschichte, welche folgende ist. Paulus, der diese Zeilen hier geschrieben hat, war ja ein sehr reisefreudiger Apostel, der die damals bekannte Welt bereist hat und auch auf seiner zweiten großen Missionsreise dann irgendwann nach Korinth kam, um dort das Evangelium den Menschen zu bringen. Und er hat eben halt von Jesus erzählt und es entstand eine Gemeinde. Und wir lesen das in den ersten Kapiteln des Korintherbriefs. Er tat das eben halt, dieses Verkündigen des Wortes, eben nicht mit rhetorischer Feinkunst und mit gewaltigen Worten und Überzeugungskraft. Und in seinem Auftreten war er irgendwie so, dass die Leute dachten, ja, boah, das ist ja der Hammer. Also das müssen wir auch haben, was der hat, sondern er trat da sehr bescheiden offenbar auf. Er sagt selber, er trat dort auf mit Zittern und mit Angst und also gar nicht so, wie wir uns vielleicht Paulus irgendwie vorstellen würden. Aber es entstand eine Gemeinde, vielleicht gerade deshalb, keine Ahnung, weil es eben nicht um seine Person ging, sondern weil es um das Evangelium ging und er das in den Vordergrund stellen wollte. Aber er war dann irgendwann wieder weg und dann kam irgendwann Apollos in die Gemeinde. Und Apollos war, das liest man an einer Stelle in der Bibel, ein sehr rhetorisch gewandter Redner. Und wahrscheinlich, das ist jetzt keine biblische Aussage, das finden wir nicht in der Bibel, das ist eine theologische Mutmaßung, kam eventuell auch irgendwann dann Petrus vorbei, also der Petrus, der erste Apostel sozusagen. Soweit, so gut. Aber das Problem war, dass sich nun im Anschluss irgendwann verschiedene Lager bildeten. Ich lese mal einen Vers zu Beginn des Briefes, der das verdeutlicht. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich aber zu Apollos, und der dritte, ich zu Petrus, der vierte, ich zu Christus. Es gab so eine Art Popchart der Beliebtheit. Die einen setzten Apollos auf Platz 1 und andere Paulus und andere Petrus. Und das kam Paulus zu Ohren, neben einigen anderen Problemen, und deshalb antwortet er nun darauf. Nicht indem er sagt, wer ist schon Petrus? Hey, der dreimalige Verleugner von Jesus. Oder hier Apollos, ja? Ich habe schon 10 Gemeinden gegründet, da hat der noch gar nicht irgendwie erkannt, wer Christus wirklich ist. Das sagt er nicht. Sondern er schreibt kurz vor unserem Text hier, ist doch egal, ob Apollos oder Paulus. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Wachstum geschenkt. Darum sagt er jetzt zu den Korinthern, ihr sollt uns überhaupt nicht auf irgendein Podest stellen, sondern wir sind einfach Diener Christi, nicht mehr und nicht weniger. Und wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Das klingt sehr geheimnisvoll, ist es aber eigentlich nicht. Paulus greift diesen Begriff an mehreren Stellen in seinen Briefen auf und offenbar meint er damit, dass jetzt auch die Nichtjuden Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes, weil Christus eben auch für sie gestorben ist und der Weg damit frei gemacht wurde zum Vater. Das war früher noch ein Geheimnis, von dem keiner wusste, aber jetzt wurde dieses Geheimnis gelüftet. Und die Aufgabe des Verwalters, also die Aufgabe des Paulus, war es nun, dies den Menschen zu erzählen, insbesondere den Nichtjuden. Das Problem ist also, dass die Leute in Korinth eine Art Bewertung der verschiedenen Leiterpersönlichkeiten vornahmen. Und wenn man sich das so anschaut, finde ich das in zweierlei Hinsicht irgendwie doof, wenn ich das so sagen darf. A, einen Leiter abzuurteilen, weil einem irgendwie der Mensch nicht passt. Also keine Ahnung, er trägt die falschen Socken oder irgendwie der Redestil ist irgendwie nicht so meins. Also die Gemeinde, nehmen wir mal an, wir haben irgendwie eine Gemeinde und die Gemeinde wächst jedes Jahr fröhlich vor sich hin. Es kommen immer wieder neue Gläubige und der Pastor macht einen richtig tollen Dienst im Grunde genommen. Aber irgendwie sitzt man halt irgendwie am Sonntag da und denkt, also irgendwie könnte er auch mal einen anderen Pullover anziehen. Also den hat er jetzt schon dreimal nacheinander, muss das sein. Also soll es ja geben, keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Offenbar war das ja hier in Korinth zumindest irgendwo der Fall. Und zweitens finde ich es irgendwie, und das wurmt mich persönlich eher dann noch ein bisschen mehr, auch nicht schön, wenn man so sagt, also nur der Pastor und sonst keiner. Also nur bei dem kann ich irgendwie halt geistlich wachsen. Ja, also ich gehöre zu Apollos oder Paulus oder Hamburg würde man sagen, ich gehöre zu Sven Godau. Nur bei Sven Godau, da ist irgendwie das Richtige, so das richtige Evangelium. Oder ich gehöre zur Christusgemeinde Regina Gassmann sozusagen. Also ja, ich gehöre zur Christusgemeinde Barmbek-Nord. Und es ist bestimmt nicht unwichtig, denke ich, wer unser Leiter oder wer unsere geistigen Leiter sind. Und hoffentlich ist da jemand, der gießt und pflanzt und dann geschieht Wachstum und die Gießkanne ist nicht nur irgendwo in der Ecke und die Blumen verwelken und so weiter. Das ist alles richtig, aber letztlich finde ich, ist es Gott, der das Wachstum schenkt, so wie das Paulus sagt. Letztlich ist es deine, meine Beziehung zu Gott, die uns geistlich gesehen weiterbringt. Wenn ich irgendwie nicht regelmäßig ins Regal greife und meine Bibel heraushole und lese, wenn ich nicht regelmäßig in den Gottesdienst gehe, wenn ich nicht regelmäßig Kontakt suche zu anderen Christen und Kongresse besuche, Seminare, keine Ahnung, was man eben macht, mich herausfordern lasse von Gott, dann kann der Leiter noch irgendwie so toll sein, dann würde ich vermuten, passiert auch relativ wenig, was geistliches Wachstum angeht. Mir geht's aber in meiner Predigt nicht so sehr um diesen Konflikt, sondern um das, was Paulus den Korinthern nun zur Antwort gibt. Und das ist mein erster Punkt, be- oder verurteilen. Das erste ist, die nächste Folie einfach mal, wenn ihr wisst, wo ich jetzt bin. Es gibt 3 Punkte, also recht überschaubar. Genau, beurteilen oder verurteilen. Paulus spricht hier in den Versen zunächst nur von einer Beurteilung. Aber offenbar gingen die Korinther irgendwann einen Schritt weiter. Über all dem Nachsinnen und Beurteilen, ob denn Paulus nun so toll ist oder nicht, übernahmen einige die Rolle offenbar des Richters. Paulus schreibt in Vers 5, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. In der Neuen Leben-Übersetzung kommt es noch ein bisschen klarer raus, um was es geht. Da heißt es, deshalb hütet euch, voreilige Urteile über den Glauben anderer zu fällen. Offenbar ging es den Korinthern also nicht mehr nur um irgendwelche Verhaltensweisen, sondern sie zweifelten grundsätzlich seinen Glauben an. Paulus schreibt ja, verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt. Und wir wissen halt, wenn der Herr kommt, dann heißt das eben halt auch, wir kennen das so unter diesem Begriff jüngstes Gericht, dann werden die Bücher des Lebens aufgeschlagen und es wird geschaut, wer steht im Buch des Lebens drin und wer nicht. Und das spricht Paulus damit eben halt an. Verurteilt mich nicht vor dieser Zeit. Was wisst denn ihr, ob ich in diesem Buch drinstehe? Was wisst denn ihr, was Gott über mich denkt? Und die Korinther verließen damit ganz klar ihren Aufgabenbereich. Viele von euch kennen sicherlich die Warnung von Jesus aus der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Was siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Einmal führten die Pharisäer und Schriftgelehrten eine Ehebrecherin zu Jesus. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Um ihn aber auf die Probe zu stellen. Sie sagten, schau mal, diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden. Nach dem Gesetz des Mose verdient sie die Todesstrafe. Sie muss gesteinigt werden. Und was sagst du nun, Jesus, was wir mit der Frau machen sollen? Und Jesus antwortete, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging. Jesus schaute die Frau an und sagte, hat dich niemand verurteilt? Und sie antwortete, nein. Niemand. Dann verurteile ich dich auch nicht. Geh hinfort und sündige nicht mehr. Warum hat er sie eigentlich nicht verurteilt? Also meine Antwort zunächst ist, als ich darüber nachgedacht habe, ich weiß es eigentlich gar nicht. Aber ich muss es auch nicht wissen. Die Ankläger hatten ja in dem Sinne recht. Das Gesetz, 5. Buch Mose, steht es ganz klar drin, war auf ihrer Seite, wenn formaltechnisch gesehen auch der Mann hätte gerichtet werden müssen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Warum haben sie den Mann nicht mitgenommen? Keine Ahnung. Aber Jesus sagt hier, der Richter seid nicht ihr. Allein Gott kann über einen Menschen wirklich urteilen. Vielleicht schaute Gott der Frau ins Herz und sah, dass sie bereute. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Richter ist Gott. Außerdem verdeutlicht Jesus mit der Aussage, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, unsere Position als Mensch. In der Bergpredigt verschärft er das Gebot, nicht zu töten, mit dem Gebot, nicht schon mit Worten zu töten. Und die Kreuzigung Jesus macht uns bewusst, dass wir tatsächlich alle, die wir heute Morgen hier sitzen, alle ohne Ausnahme unter dem Schuldspruch stehen und wir kein Recht haben, andere Menschen zu verurteilen und schon gar nicht Gewalt auszuüben. Wir sind nicht Richter, wir sind in dem Sinne Angeklagte, wenn wir jetzt natürlich halt durch den Kreuzestod Jesu freigesprochen worden sind. Also ich würde das ja niemals tun, irgendwie eine Ehebrecherin irgendwo hinzuschleifen und dann den Tod zu fordern, ne? Eine andere Kultur, eine andere Zeit, und damit bin ich ja fein raus, oder? Darüber nachgedacht und weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht's relativ oft so in Situationen, ich kenne Menschen und ich packe sie so in Schubladen rein. Zum Beispiel haben wir, ich wohne in so einem Mehrfamilienhaus in Hamburg und in dem Haus wohnen Nachbarn, mit denen wir von Anfang an irgendwie nicht so klar gekommen sind. So, also das war von Anfang an irgendwie halt so Liebe auf den ersten Blick sozusagen halt, nicht? Also Klingelingeling, was ist denn schon wieder, hier habt ihr das Licht da draußen angelassen und so weiter, also es war irgendwie, naja. Jedenfalls, wann immer ich die sehe, denke ich, oder ich muss mich sehr konzentrieren, irgendwie nicht zu sagen, so, oh, die. Und die bleiben ja auch immer so und die werden ja auch gar nicht anders. Also, wisst ihr, das meine ich damit. Und ich denke, nein. Wer bin ich denn, dass ich jetzt irgendwie halt diese Menschen letztgültig in eine Schublade packe und vorverurteile, was weiß ich, was in dem Leben von diesen Menschen passiert ist, warum sie so geworden sind, weil sie wirklich immer irgendwie so rumlaufen, wie als wenn, weiß ich nicht. Aber warum nehme ich nicht einfach an, dass Gott mit ihnen noch etwas vorhat, Geschichte schreibt und sie verändert? Das heißt ja, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und ich möchte mehr lernen, wie Gott zu schauen. Wenn Gott mit einer Ehebrecherin kein Problem hat, wenn er gnädig und barmherzig ist, dann möchte ich nicht hinten anstehen. Und ihr habt jetzt eure Bibel, glaube ich, nicht so mitgenommen, aber wenn ihr sie doch mitgenommen habt, wenn ihr mal so schaut, hier im Kapitel 4 ist das ja, verbietet sich Paulus eine Vorverurteilung seiner Person. Und im nächsten Kapitel bekommen die Korinther einen auf die Mütze, weil sie tatenlos zuschauen, dass jemand aus der Gemeinde eine Beziehung mit seiner Stiefmutter führt. Und Paulus betont, er sei zwar gerade nicht anwesend, hat aber das Urteil über diesen Menschen gesprochen. Er fordert die Gemeinde auf, diese Person aus der Gemeinde auszuschließen. Aber, und das ist ein wichtiges Aber, es geht auch hier nicht um eine letztgültige Verurteilung, sondern mehr um eine Beurteilung einer Situation, die nach Paulus Auffassung der Gemeinde Schaden zufügt. Diese Person sollte also nicht verurteilt werden, sondern im Gegenteil zur Umkehr und Errettung geführt werden. Und ich kann mich erinnern, bin ja auch schon ein paar Jahre bei uns in der Gemeindeleitung, wir hatten auch vor einiger Zeit einen Fall bei uns, wo ich zum ersten Mal auch eben miterleben musste, dass wir zu einem Ehepaar gesagt haben, wir möchten nicht mehr, dass ihr in unsere Gemeinde geht. Ihr müsst die Gemeinde verlassen. Und das fällt unwahrscheinlich schwer, so ein Urteil in dem Sinne zu treffen. Aber wir haben es nicht getan, um sie zu verurteilen in dem Sinne, sondern wir haben es getan, um letztlich Schaden von der Gemeinde abzuwenden und damit in der Hoffnung, dass sie darin erkennen, dass sie auf dem falschen Weg unterwegs sind. Und wir hoffen und beten, dass sie auch wieder umkehren. Aber es war in diesem Moment, haben wir keinen anderen Weg gesehen, das so zu sagen. Von daher denke ich schon, dass es eben halt auch unsere Aufgabe auch in der Gemeinde zum Beispiel ist, mit einem gesunden Urteilsvermögen Situationen zu beurteilen, aber eben niemals zu verurteilen. Ein zweiter Punkt ist, lass die Leute doch reden. Habe ich das so hier auch benannt? Ja. Lass die Leute doch reden, habe ich hier stehen. Zweitens dürfen wir uns gerne mal von den Urteilen anderer Menschen lösen. Ich lese noch einmal die ersten 4 Verse vor. Dafür halte man uns für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden werde. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht, denn ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Wer mich aber beurteilt, ist der Herr. Paulus hört von dem abschätzigen Urteil der Korinther über seine Person und kommt zu dem Schluss, mir doch egal. Soweit ich das überblicken kann, habe ich meine Aufgabe bei euch erfüllt. Ich bin ein Diener Christi, ich habe den Auftrag, das Evangelium zu den Heiden zu bringen. Tue ich das? Ja. Und er macht das nicht an Zahlen fest. Er hätte ja auch sagen können, also passt mal auf, durch meinen Dienst sind 250 Menschen in Ephesus zum Glauben gekommen und 40 aus Galatien und 30 aus Derbe und 30 bei euch in Korinth und so weiter und so weiter. Er sagt nur, nein, ich war treu, ich mache mein Ding und das ist vor allem das Pflanzen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott schenkt das Wachstum und hierin bin ich treu. Nicht perfekt. Wie er selber sagt, er war bei den Korinthern in Schwachheit und mit Furcht und in vielen Zittern. Er hätte ja auch sagen können, oh, ihr habt so recht, ihr Korinther. Mein Auftreten bei euch war wirklich lausig, meine Rhetorik war schlecht und alles noch mit zittrigen Knien und wie ich da vor euch stand. Ich wundere mich, dass überhaupt jemand zum Glauben gekommen ist. Eigentlich war ich euch nur ein Hindernis, ja, mit der Art und Weise, wie ich bei euch aufgetreten bin. Das sagt er alles nicht. War es ihm egal, was die Korinther denken oder sagen? Ist das nicht schon irgendwie arrogant von ihm? Nein, offenbar hat er sich schon überlegt, ob er sich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Er sagt ja, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Aber das reicht ihm aus. Er hat offenbar wegen der Anschuldigung keine schlaflosen Nächte bekommen. Also es gibt ja auch das genaue Gegenteil. Man kann sich ja richtig blöd verhalten und dann verdrängt man es total. Das gibt's auch. Und dann sollten wir zugeben, ja, ich bin schuldig. Aber wenn wir in uns hineingeblickt haben und erkennen, nein, es ist alles okay, ich war treu, ich habe das getan, was ich zu tun imstande war, sollten wir es auch dabei belassen. Wir müssen uns nicht verurteilen lassen. A, nicht von anderen und B, auch nicht von uns selbst. Diese Aussage geht ja so ein bisschen hier unter in Vers 3b. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Das ist das Tolle, wenn man predigen darf und man sich mit so einem Text ein bisschen näher beschäftigen muss. Das wäre mir vielleicht gar nicht so aufgefallen. Ich finde, das ist eine sehr gesunde Einstellung, dass Paulus hier sagt, ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Also ich bin mir sicher, dass Paulus über sein Tun reflektiert hat. Er schreibt, dass er ständig für die von ihm gegründeten Gemeinden betete. Er machte sich Sorgen um die Gemeinden, um bestimmte Leute, um seine Mitarbeiter. Aber er unterlässt es, sein Tun selber zu beurteilen. Warum? Weil er als Christ das einem anderen, Gott, überlässt. Und ich denke, je mehr wir unser Tun beurteilen, umso schneller kann es auch passieren, dass wir uns verurteilen. Bei den Korinthern war es offenbar so. Ihr ständiges Herumkritteln an der Person von Paulus führte letztlich zu einer Verurteilung. Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, ist, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selber. Es heißt ja, dass der Teufel der Ankläger der Menschen ist, aber wenn ich so in mich hineinschaue, würde ich sagen, diejenige Person, die mich am meisten anklagt, bin ich selber. Genau. Ich könnte mich jetzt hier hinsetzen oder ich stehe hier und ich könnte überlegen, was irgendwie in der vergangenen Woche vielleicht war, in den Momenten, wo ich nicht so agiert habe, wie das Gott gefällt, wo ich nicht meine Frau irgendwie halt vernünftig behandelt habe, wo ich irgendwie mein Kind falsch erzogen habe, wo ich vielleicht meine Arbeit nicht so getan habe, als wäre sie vom Herrn sozusagen, wie das hier im Kolosser 3, 23 heißt, wo meine Gedanken abgeschweift sind und so weiter und so fort. Und das ist mir bewusst, dass ich Jesus brauche. Nicht nur so generell als meinen Retter, der mich durchs jüngste Gericht bringen wird, sondern hier in meinem Alltag ganz praktisch Tag für Tag. Ich brauche es, durch ihn verändert zu werden und ihm Stück für Stück näher zu kommen, ihm ähnlicher zu werden. Aber gleichzeitig brauche ich mich selber nicht zu verurteilen, wenn ich diesen Weg der Heiligung, wie man sagt, vielleicht nicht im Sprint laufe, sondern manchmal eher daher stolpere. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Paulus schreibt, Gott ist mein Richter und sonst niemand. Nee, er schreibt, Entschuldigung, der mich aber beurteilt, ist der Herr. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Ich habe vor einigen Jahren im Pflegedienst gearbeitet, einen ambulanten Pflegedienst, habe ich vielleicht schon mal erwähnt. Und ich bin dann letztlich dann gegangen aufgrund einer sehr schwierigen Situation. Man ist ja dann im ambulanten Pflegedienst immer dann bei Leuten zu Hause und ich hatte da jemanden sehr Schweres zu pflegen, einen Mann, und die Frau war furchtbar misstrauisch allen Personen, auch mir gegenüber. Und es war dann so, ich hatte einige Tage frei und dann wurde ich angerufen, ob ich denn nicht zur Arbeit kommen könnte, es gäbe da was zu besprechen. Und ich meinte, na, eigentlich habe ich frei, aber gut, wenn ihr wollt, wenn ich dann vorbeikommen soll, ja, wäre ganz nett, komm doch mal vorbei. Und dachte ich, okay, komme ich vorbei. Und dann saß ich dann im Büro 4, 5 Leuten gegenüber, die mir dann zu verstehen gegeben haben, dass diese Frau sich über mich beschwert hätte, ich hätte ihren Mann geschlagen und ich hätte Medikamente gestohlen. Also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres im Pflegebereich, was man irgendwie jemanden vorwerfen könnte. Und das kam sozusagen so aus heiterem Himmel irgendwie. Ich war null vorbereitet. Mir hat auch gar keiner gesagt, dass es um mich geht, irgendwie in diesem Gespräch. Ich dachte, das ist ein allgemeines Gespräch, ich komme da halt hin und fand mich sozusagen plötzlich einer Art Gerichtssituation gegenüber, unvorbereitet. Und das, also diese Vorwürfe, das weiß ich, das weiß Gott, Gott sei Dank, stimmen nicht. Aber dennoch war es erstmal unangenehm. Aber irgendwann kam ich halt so zu diesem Gedanken, es ist eigentlich letztlich halt egal, was jetzt wer über mich denkt. Ich weiß, dass Gott die Wahrheit kennt. Und das hat mich so einen inneren Frieden so geschenkt, dass ich einfach dort sitzen konnte letztlich und mit einem Frieden dort saß, dass die anderen schon irgendwie halt richtig ärgerlich wurden über mich. Warum ich denn jetzt irgendwie halt so, ich müsste doch jetzt irgendwie, keine Ahnung, jetzt sollte ich mich mal verteidigen oder irgendwas. Und ich meinte, und ich fühlte innerlich einen Frieden. Und das war so eine, letztlich eine gute Situation. Ich habe dann trotzdem halt gekündigt, weil ich habe gedacht, also mit diesem, das Vertrauensverhältnis ist ja eigentlich halt dann zerbrochen und sie haben mir dann trotzdem einen unbefristeten Vertrag angeboten am nächsten Tag. Warum, weiß ich nicht, aber ist ja egal. Ich habe dann aber gekündigt. Aber es war so dieses Wissen davon, ja, Gott ist derjenige, der mich beurteilt. Ich lese nochmal vor hier, was Paulus schreibt. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Wie gesagt, überlässt es Paulus eben, Gott ihn zu beurteilen und letztlich ja auch zu verurteilen. Und wie geht's dir damit? Auch eine Frage an euch, dass Gott das tut. Er ist ja der Richter. Das ist eine interessante Frage, finde ich, die viel über unsere Gottesbeziehung aussagt. Es ist dir vielleicht egal, weil du gar nicht an Gott glaubst. Wenn das Ende kommt, bin ich eben tot und liege in der Erde und das war's dann. Oder bist du aber Christ und wenn du darüber nachdenkst, dass Gott dich beurteilt, dass er ein Urteil über dich fällt, erfüllt dich das mit Unbehagen vielleicht, die auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und wenn du so empfindest, warum ist das so? Johannes spricht ja von Jesus als dem Licht, welches alle Menschen erleuchten soll. Und das Erste, was Gott tat in der Schöpfungsgeschichte, ist eben das. Er schuf Licht. Und für mich persönlich ist die Vorstellung, so wie ich das eben halt auch erwähnt habe in diesem Beispiel im Pflegedienst, für mich ist die Vorstellung, dass Gottes Licht alles in mir erleuchtet, auch die unaufgeräumtesten und unangenehmsten Ecken meines Lebens, eine beruhigende Vorstellung. Es gibt zumindest diesen einen, dem ich nichts, aber auch gar nichts vorspielen muss und auch gar nicht vorspielen kann. Egal was und warum ich etwas tue, er kennt meine Beweggründe und meine eigentlichen Absichten. Und ich darf vor ihm so sein, wie ich bin. Das ist für mich die gute Nachricht, eine gute Nachricht. Und wir brauchen uns vor dem Gericht nicht zu fürchten als Christen. Paulus schreibt an die Korinther, so verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem klar, was er angerichtet hat. Sagt er nicht. Er sagt nämlich, dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Das ist eine etwas schwierige Übersetzung. Eine andere Übersetzung sagt, da wird's klarer. Und dann wird Gott jeden so loben, wie es ihm hier zusteht, wie es ihm zusteht. Also kein Einheitsbrei, ja, das ist halt irgendwie auch klar. Gott kennt uns ja persönlich, warum sollte er uns auch nicht persönlich dann eben dann beim Gerichtstag ansprechen? Aber es heißt ja nicht, er wird uns dann verurteilen oder irgendwie, ist mal eine lange Litanei über all diese Dinge, die wir irgendwie falsch getan haben im Laufe von 50, 60, 70 Jahren, sondern es heißt hier, Gott wird jeden so loben, wie es ihm zusteht. Und ich habe das nochmal nachgeschaut, auch nochmal in der Studienbibel, dieses Wort loben. Und das heißt tatsächlich loben, also im Sinne von Lob, Beifall, Anerkennung und eben ganz individuell. Und er wird ja auch vielleicht sagen, Sven, was du hier und da getan hast, das war nicht so gut. Aber letztlich ist für mich die Vorstellung, dann vor meinem Gott, vor meinem Schöpfergott zu treten, einfach nur überwältigend, weil ich vor der Liebe selber stehen werde. Und ich glaube, ich werde vor allem eines erkennen, dass Gott mich von Beginn an unendlich geliebt hat. Amen.